Deutschlandfunk. Umwelt und Verbraucher.
NGT. Diese Buchstabenkombination ist in Teilen der Landwirtschaft ein absoluter Trigger. In anderen Teilen wird sie herbeigesehnt. NGT steht für neue genomische Techniken. In Brüssel wird heute darüber entschieden, ob die künftig in der europäischen Landwirtschaft zum Einsatz kommen. Ein Thema, das hoch umstritten ist, hoch emotional debattiert wird. Wir wollen gleich für Orientierung im Dschungel der Argumente sorgen. Streit gibt es auch gerade über die geplante Novelle des Energieeffizienzgesetzes. Mehrfach wurde ein Kabinettsbeschluss bereits verschoben. Wir klären warum und wir gehen gemeinsam in die jordanische Wüste und schauen uns ein Projekt an, das die Ausbreitung der Wüste verhindern will. Ich bin Ann-Kathrin Büsker, schön, dass ihr dabei sind. Die nächste Hitzewelle steht bevor. Temperaturen deutlich über 30 Grad und tropische Nächte sind für die nächsten Tage angesagt. Das macht nicht nur etwas mit uns Menschen, das setzt auch der Natur zu. Die Landwirtschaft ist immer häufiger damit konfrontiert, dass es wochenlang zu trocken ist. Da muss man sich überlegen, was dann überhaupt noch auf dem Acker wächst. Andere Ackerfrüchte wären eine Möglichkeit oder angepasste Sorten, die mit den Bedingungen umgehen können. Und hierfür könnten in der EU bald auch neue Züchtungsmethoden zugelassen werden, zum Beispiel mit der Genschere CRISPR-Cas. Heute stimmt das Europaparlament über die sogenannten neuen genomischen Techniken ab. Doch Gegnerinnen und Gegner haben in Straßburg in den letzten Tagen noch mal für ihre Position gekämpft. Moritz Küpper war gestern bei den Protesten dabei.
Der Lautsprecher macht Probleme. Annemarie Volling, das Mikrofon in der einen Hand, dreht mit der anderen am Regler, ob es besser werde.
So ist es besser.
Volling, eine Sprecherin der Arbeitsgemeinschaft Bäuerliche Landwirtschaft, steht im Schatten eines großen Traktors vor dem Europäischen Parlament in Straßburg. Rund 150 Menschen sind hier am frühen Morgen zusammengekommen.
It's not good, okay.
Kopfschütteln in der Menge, bunte Fahnen wehen im Wind, Banner mit der Aufschrift Zukunft sichern, Höfe sterben und Gentechnik stoppen, verdecken den Blick auf die Polizeibeamten, hinter denen Anzug- und Kostümträger ins Parlament hasten. An einem Tisch wird Honig, Käse und vegetarischer Flammkuchen verkauft. NGT gleich Gefahr, heißt es auf einem Banner, hinter dem Personengroßaufsteller stehen, ein Maiskolben, Brokkoli und eine Tomate mit weißer Gruselmaske. NGT, die Abkürzung für neue Genomische Techniken. Denn über die Erlaubnis von Gentechnik in der Landwirtschaft und damit auch über neue Zuchtmethoden stimmt nun das Europäische Parlament ab. Dagegen regt sich Protest, der nun auch zu hören ist.
Can you hear me?
Yes.
Yes, you can hear me. That's good.
Ein Tabubruch hat Volling das Ganze im Vorfeld genannt.
Wenn das durchkommt, dann können wir keine gentechnikfreies Saatgut mehr erzeugen, keine gentechnikfreien Lebensmittel.
Das sei die eine Facette. Zudem gehe es um Bezeichnungspflichten für Verbraucher, so Volling.
Und der dritte Punkt sind Patente. Patente sorgen für eine Monopolisierung des Saatgutmarkts. Wir haben jetzt schon 4 Konzerne, die 60% des weltweiten Saatgutmarktes dominieren. Das wird mit Patenten auf neue Gentechnikpflanzen noch sehr viel extremer werden.
Auf dem Platz vor dem Parlament bei der Kundgebung hat derweil Maria Neuchel das Mikrofon übernommen.
Heute geht es um nichts anderes als um Menschenrechte. Es geht nämlich um das Recht, als Verbraucher und Verbraucherin zu wissen, was ich aufnehme, was ich verzehre.
Ruft die SPD-Europaabgeordnete aus Bayern in die kleine Menge.
Saatgut ist Menschenrecht und das ist unser Menschenrechtsparlament, das Europäische Parlament. Und es muss Saatgut schützen, die Transparenz von Saatgut schützen und die Zugänglichkeit von Saatgut schützen, jeden Tag. Darüber hinaus.
Auch das Thema Patente greift Neuchel auf.
Darüber hinaus wächst da drüben ein Krebs immer größer. Und dieser Krebs der Privatisierung, der wächst und wächst. Es werden Dinge, die uns alle gehören, auf einmal handelbar an der Börse, mehr oder weniger durch Patente. Das wird uns wirklich als Landwirte und Landwirtinnen den Rücken brechen, wenn am Schluss nicht mehr klar ist, wem was gehört oder besser gesagt, wenn klar ist, dass alles den Konzernen gehört. Wir, ihr im Ehrenamt, kämpfen dafür, dass Menschenrecht Menschenrecht bleibt, dass Nachzuchtrecht Nachzuchtrecht bleibt, dass Patente dorthin gehören, wo sie hingehören, nämlich wo echte neue Idee drin steckt und nicht auf Pflanzen und auf keinen Fall auf Wildpflanzen. Ganz herzlichen
Applaus,
Dank.
Applaus, dann müssen wir uns rein ins Gebäude. Grüne, Linke und Sozialdemokraten wie Neuchel sind gegen eine Erlaubnis von NGT. Vertreter der Europäischen Volkspartei dagegen wollen zustimmen.
Die neuen Züchtungsmethoden sind eine große Chance für eine nachhaltige und wettbewerbsfähige Landwirtschaft,
sagt Peter Liese, umweltpolitischer Sprecher seiner Fraktion.
Sie können dazu beitragen, Pflanzen schneller widerstandsfähiger gegen Trockenheit, Krankheiten oder Schädlinge zu machen. und sie können sogar gesündere Lebensmittel ermöglichen.
Er verweist darauf, dass diese Methoden in vielen Teilen der Welt schon eingesetzt werden. Auch die Sorge, wenn das sogenannte Züchterprivileg fällt und es künftig pflanzliche Patente geben wird, kann diese nicht von seiner Zustimmung abhalten.
Grundsätzlich ist es richtig, dass Anstrengungen in der Forschung auch durch den Schutz des geistigen Eigentums, also durch Patente, abgesichert werden. Wir müssen jedoch weiter darauf drängen, dass die kleinen Züchter keine unzumutbaren Einschränkungen haben.
Seine Überlegung, stimmt man jetzt nicht zu, könnten auch die positiven Effekte von NGT nicht genutzt werden. Annemarie Volling von der Arbeitsgemeinschaft Bäuerliche Landwirtschaft überzeugt das nicht. Wenn einmal Patente geschaffen werden, sei es schwierig, dagegen wieder anzukommen.
Wir wollen Unabhängigkeit, auch gerade im Saatgut. Das sind unsere Lebensgrundlagen und dafür stehen wir hier.
Moritz Küpper berichtete über Befürchtungen in Teilen der Landwirtschaft und über politische Positionen zum Thema. Die Argumente aus Praxis und Politik habe ich mitgenommen in ein Gespräch mit Robert Hoffi. Er arbeitet am Leibniz-Institut für Pflanzengenetik und Kulturpflanzenforschung und forscht dort eben auch mit Hilfe der neuen genomischen Techniken, die jetzt in der Praxis erlaubt werden sollen. Zunächst mal wollte ich von ihm wissen, wie sich denn diese sogenannte neue Gentechnik von der alten Gentechnik unterscheidet.
Ja, wenn wir bisher über Gentechnik geredet haben, dann ging es eigentlich immer um Techniken, wo man Gene von einem Organismus in einen anderen übertragen kann. Das sind dann sogenannte transgene Organismen, also zum Beispiel aus einem Bakterium in eine Pflanze. Und bei den neuen Techniken geht es jetzt darum, vorhandene Gene innerhalb der Pflanzen zu verändern. Also wir bringen nichts Neues rein, sondern wir verändern die Gene, die die Pflanzen schon haben.
Warum sind Sie jetzt gerade in der Forschung so interessiert daran, dass diese gesetzliche Lockerung kommt?
Für die Forschung ist von großer Bedeutung, dass wir mit der Änderung in der Regulierung eben Freilandversuche machen könnten mit diesen Pflanzen. Das ist vor allem für die Forschung eben interessant, um zum Beispiel Genfunktionen aufzuklären, um zu untersuchen, welche Gene also zum Beispiel für Umweltanpassungen, für Krankheitsresistenzen verantwortlich sind. Das können wir bisher nur im Gewächshaus machen, aber gerade weil wir mit Kulturpflanzen auch arbeiten, ist es natürlich von viel größerer Bedeutung, das dann auch im Freiland zu machen.
Sie haben gerade schon das Stichwort Umweltanpassung genannt. Warum genau machen Sie das, was Sie tun? Also warum verändern Sie die Pflanzen? Was ist das übergeordnete Ziel?
Ja, bei uns in der Forschung geht es eben vor allem darum, Genfunktionen aufzuklären. Das heißt also wirklich einfach erstmal Wissen zu generieren, welche Gene sind für welche Merkmale in einer Pflanze verantwortlich. Aber das große Ziel ist natürlich von dieser Forschung immer, Kulturpflanzen anzupassen an sich verändernde Umweltbedingungen. Das haben wir natürlich ganz krass durch die Klimakrise. Wir haben dadurch aber auch neue Schaderreger zum Beispiel, die unsere Kulturpflanzen angreifen. Und haben auch neue Nutzungen von Pflanzen. Wir wollen Pflanzen auch wieder mehr als Rohstoffe anstelle von fossilen Rohstoffen nutzen. Und alles das verlangt, dass wir Pflanzen daran anpassen. Und das können wir eben mit diesen neuen Techniken sehr gezielt machen, dann auch in der Pflanzenzüchtung.
Ein Argument aus der Forschung ist ja auch immer wieder, beziehungsweise von der Befürworterseite, im Grunde unterscheide sich dieses Vorgehen gar nicht so doll von der klassischen Züchtung. Warum?
Weil wir eben mit den vorhandenen Genen arbeiten, also wir verändern die vorhandenen Gene und diese Art der Veränderungen, also diese sogenannten Mutationen, sind eben in ihrer Größe, in ihrem Umfang, in ihrer Wirkung eben identisch mit dem, was Pflanzenzüchtung auch bisher schon macht. Also auch durch spontane Mutationen, die eben immer wieder in Zellen, in Pflanzen passieren, das sind eben gleiche oder sehr, sehr ähnliche Veränderungen wie das, was wir jetzt mit diesen neuen genomischen Techniken machen. Und deswegen sind eben auch die Pflanzen im Endergebnis gleich mit dem, was Pflanzenzüchtung bisher gemacht hat. Und deswegen ist es eben auch sinnvoll, Pflanzen, die eben nicht anders verändert sind als durch bisherige Züchtung auch, dann eben auch wie konventionell gezüchtete Pflanzen zu regulieren in Zukunft.
Ein Argument, was Gegner an dieser Stelle dann immer wieder bringen, ist, dass die Veränderungen, die möglich werden durch die neue Gentechnik, viel umfangreicher seien. Also wir reden ja von bis zu 20 Veränderungen, die an der DNA möglich sein können. Das schaffe keine spontane Mutation, keine Züchtung. Was halten Sie da entgegen?
Ja, also allein die spontanen Mutationen machen so ungefähr 50 bis 100 Veränderungen pro Generation aus als Faustzahl. Also im Vergleich zu dem, was eben einfach durch normale Hintergrundmutationen passiert. Das ist also schon um Größenordnungen größer als das, was jetzt in dieser Kategorie 1 dann erlaubt sein könnte. Insofern ist es, ja, wir bewegen uns in der gleichen Größenordnung wie konventionelle Züchtung auch.
Kategorie 1 ist das, was in Zukunft dann auch nicht mehr gekennzeichnet werden muss, beispielsweise im Supermarkt. Das heißt, Verbraucherinnen und Verbraucher sehen nicht mehr, dass die Pflanze, die sie da konsumieren, dass das Produkt, dass da die neuen Techniken eingesetzt wurden. Warum halten Sie das für unproblematisch?
Unproblematisch finde ich das, weil von den Pflanzen eben kein anderes Risiko, kein höheres Risiko ausgeht als von konventionell gezüchteten Pflanzen auch. Also es ist nicht gefährlicher für Mensch oder Umwelt als klassische Züchtung. Ich kann verstehen, dass es da natürlich eine Neugier, ein Interesse gibt, mit welchen Methoden Pflanzen gezüchtet wurden. Nur müsste man dann eben fairerweise auch alle anderen Pflanzenzüchtungsmethoden kennzeichnen, mit denen Gene verändert werden, wie eben zum Beispiel die ungerichtete Mutagenese, wo man Pflanzen mit Bestrahlung oder Chemikalien behandelt, um die Mutationsrate zu erhöhen. Das wird schon seit Jahrzehnten gemacht. Und es steht dann aber eben eigentlich bürokratisch vor allem in keinem Verhältnis, dass man also Pflanzen, die man ja eigentlich, die eigentlich nicht unterscheidbar sind von konventionell gezüchteten Pflanzen, dass man dann aber über die gesamte Prozesskette nachverfolgen muss, begleiten muss über Dokumentation, wie die ganz, ganz am Anfang mal gezüchtet wurden. Das ist eigentlich der Hauptgrund, hier zu sagen, okay, wenn wir die Pflanzen, gleiche Pflanzen gleich behandeln wollen, dann können wir das eben nicht bis ins Supermarktregal mit der Kennzeichnung durchziehen.
Eine große Sorge, insbesondere der bäuerlichen Landwirtschaft, ist ja, dass die neuen Züchtungen die Macht der Konzerne steigern, weil es nochmal auf einem anderen Level möglich wird, auch sich Saatgut patentieren zu lassen. Verstehen Sie diese Sorgen in puncto mögliche Abhängigkeit von Konzernen?
Also ich verstehe die Sorge, dass Patente oder dass diese biotechnologischen Züchtungen die Merkmale patentiert werden können. Wir haben in der Pflanzenzüchtung eigentlich ein sehr gut bewährtes Schutzrecht mit dem Sortenschutz, der sich da sehr gut etabliert hat, mit dem die ganze Branche weiß umzugehen. Und da passen Patente nicht gut rein, das ist so. Man muss aber dazu sagen, dass jetzt also zum einen die neue Verordnung nicht Patente erlaubt, sondern die Patente sind jetzt schon möglich. Und die Verordnung eigentlich, wenn man da versucht hat, auch in den Verhandlungen einen guten Kompromiss zu finden, dass also es eine Lizenzierungsplattform geben soll, dass faire Lizenzbedingungen da vereinbart werden, auch transparent das Ganze gemacht wird. Und ich hoffe einfach, dass die EU-Kommission, wie sie es jetzt auch nochmal bestärkt hat, da eben das Ganze genau beobachtet und eben dann auch, wenn notwendig, Gesetzesänderungen im Bereich des Patentrechts anstrebt. Also das ist eben ein bisschen die juristische Herausforderung dabei, dass man in der jetzigen Verordnung diese Patentierung gar nicht hätte verbieten können, gar nicht hätte wirklich regeln können, weil das eben andere Gesetzeswerke sind, die da geändert werden müssen.
In Zukunft im Supermarkt gentechnikfrei nachzuvollziehen, wird für mich als Verbraucherin nicht mehr möglich sein. Saatgut wird zwar noch gekennzeichnet werden, aber Biobauern machen sich jetzt eben Sorgen, inwieweit auch Einkreuzungen dann möglich sind draußen auf dem Feld. Ich möchte mal mit Ihnen die Ebene wechseln und sozusagen auf eine Metaebene schauen, weil ich mir die Frage stelle, ob das nicht schon auch sowas wie ein grundsätzlicher Paradigmenwechsel in der Landwirtschaft ist, der diese nochmal viel stärker, nennen wir es vielleicht, technologisiert?
Das würde ich nicht sagen. Also zum einen sind eben, also nutzen wir ja auch schon Techniken der Mutagenese seit Jahrzehnten und wie gesagt, die Art der Veränderungen, die wir jetzt mit Genomeditierung, mit diesen neuen genomischen Techniken machen können, ist eben die gleiche, nur dass wir eben nicht mehr zufällig im ganzen Genom verändern, sondern nur noch einzelne Gene, die wir wirklich verändern wollen. Deswegen sind diese Pflanzen eben auch nicht unterscheidbar. Und wir werden, also Genomeditierung ist eine Technik für besondere Merkmale. Also wir werden nach wie vor auch vor allem die ganz klassische Pflanzenzüchtung haben, die daran besteht, Pflanzen miteinander zu kreuzen und dann in den Nachkommen Pflanzen mit vorteilhaften Eigenschaften zu selektieren. Aber da, wo wir mit diesen Techniken eben noch nicht so erfolgreich waren, dort wird Genomeditierung eine Nische füllen. Also wir werden jetzt sicherlich, also es wird nicht so kommen, dass jetzt nur noch genomeditierte Pflanzen auf den Feldern stehen, sondern das werden besondere Anwendungen sein, besondere Krankheitsresistenzen, besondere Veränderungen zum Beispiel bei Inhaltsstoffen. Und das wird einfach die Pflanzenzüchtung ergänzen. Und das ist, denke ich, eine sinnvolle Ergänzung. Aber wir werden, denke ich, es wird kein Paradigmenwechsel in der Pflanzenzüchtung sein. Das würde ich nicht so einschätzen.
Wir hatten ja in den letzten Wochen und Monaten teilweise eine sehr emotional geführte Debatte über dieses Thema. Wie erklären Sie sich diese Emotionalität?
Ja, ich meine, es geht natürlich im Endeffekt um Nahrung und das ist natürlich was, was wir alle täglich zu uns nehmen und dementsprechend betrifft es eben auch jede und jeden. Insofern kann ich schon verstehen, dass da ein großes Interesse ist. Und wir haben sicherlich auch oder tragen auch immer noch die Probleme aus der alten Gentechnik-Debatte mit uns. Deswegen ist es mir eben auch so wichtig zu sagen, das ist eben was anderes, worüber wir jetzt reden. Es ist eben auch explizit verboten, zum Beispiel in dieser Kategorie 1 herbizidtolerante Pflanzen zu machen. Also dem Gesetzgeber ist hier wirklich wichtig, dass wir diese neuen Techniken für sinnvolle Anwendungen nutzen. Und ja, aber das ist eben schwierig, dann in so einer öffentlichen Debatte all diese Nuancen unterzubringen. Und ja, da hoffe ich einfach, dass wir dann mit guten Anwendungen, die in den nächsten Jahren auf den Markt kommen, zeigen können, dass diese Gesetzesänderung sinnvoll war.
Das sagt Robert Hoffi, Wissenschaftler am Leibniz-Institut für Pflanzengenetik und Kulturpflanzenforschung zu den neuen genomischen Techniken. Heute ist Mittwoch. Eigentlich tagt an Mittwochen in Berlin das Bundeskabinett. Diese Woche allerdings nicht, unter anderem, weil der Bundeskanzler beim G7-Gipfel in Frankreich ist. Das heißt, auch heute wird die Novelle des Energieeffizienzgesetzes dort nicht beschlossen. In den vergangenen Wochen rückte das Gesetz bereits mehrfach von der Themenliste, weil immer wieder irgendwer Einwände hatte. Ein schwelender Dauerstreit mit wenig Aufmerksamkeit, das wollen wir jetzt ändern. Dann mit Jörg Münchenberg aus unserem Hauptstadtstudio. Jörg, dieses Energieeffizienzgesetz, was genau regelt das?
Also das ist im November 2023 von der damaligen Ampelregierung beschlossen worden und setzt europäisches Recht um. Und im Kern geht es darum, über verbindliche Zielvorgaben und Berichtspflichten den Energieverbrauch zu senken, aber auch energieeffizienter zu nutzen. Das hilft natürlich dem Klimaschutz, das macht unabhängiger von Energieimporten, Stichwort Resilienz, und hilft natürlich auch damit, Kosten zu sparen. Was heißt das nun ganz konkret? Es gibt verbindliche Einsparziele für den Energieverbrauch bis 2030. Ich nenne hier mal ein Beispiel. Demnach darf der Endenergieverbrauch hierzulande 2030 bei 1867 Terawattstunden liegen. 2024 lag er noch bei 2246 Terawattstunden. Also da besteht noch erheblicher Handlungsbedarf, wobei es bei den Vorgaben keine Rolle spielt, ob jetzt die Energie klimafreundlich gewonnen worden ist oder nicht. Also es gibt da keinen Sonderbonus. Und dann gibt es noch ein paar andere Regelungen. Öffentliche Stellen müssen systematisch Energie sparen. Unternehmen mit einem hohen Energieverbrauch müssen konkrete Pläne für Energieeinsparmaßnahmen ausarbeiten und auch veröffentlichen. Und sie müssen auch ihre Abwärmpotenziale auf einer Plattform melden. Und schließlich gelten für Rechenzentren, das sind ja bekanntlich sehr große Energiefresser, ebenfalls Vorgaben für mehr Energieeffizienz und auch eine verpflichtende Nutzung von Abwärme.
Und was ist nun im Rahmen dieser Gesetzesnovelle geplant?
Also die Novelle aus dem Hause Reiche sieht vor, sich wieder bei den Vorgaben an EU-Mindestvorgaben zu orientieren. Das heißt eben, die Schwellenwerte für die Einführung eines zertifizierten Energiemanagements zum Beispiel, die werden deutlich angehoben. Damit würde die Zahl der erfassten Unternehmen auch mehr als halbiert. Anstatt 12.000 wären dann das nur 4.500. Auch die Pflicht zur Abwärmevermeidung soll gestrichen werden und die Weitergabe auch von Abwärmedaten an die Plattformen, die sollen künftig freiwillig erfolgen. Was auch noch geplant ist, die Einsparverpflichtungen für mehr Energieeffizienz, die will die Wirtschaftsministerin für Bund und Länder streichen oder flexibler zumindest ausgestalten. Und es soll auch Erleichterungen für Rechenzentren geben. Dazu muss man wissen, Deutschland ist derzeit der größte Markt für Rechenzentren in Europa. Also das wäre schon ziemlich relevant.
Klingt wie eine deutliche Abschwächung der bisherigen Vorgaben. Was gibt es jetzt für Positionen zu dieser Novelle, so wie sie vorgeschlagen ist?
Also ich würde das mal so formulieren, die erwartbaren Positionen von den jeweiligen Akteuren, die Wirtschaftsverbände, die hatten das Energieeffizienzgesetz ja schon lange als Bürokratiemonster kritisiert und auch vor einem Verlust von der Wettbewerbsfähigkeit gewarnt. Und ein weiterer Kritikpunkt, zum Beispiel von IFO-Chef Clemens Fuest, der hat die verbindlichen Reduktionsvorgaben als Wachstumskiller mal bezeichnet, denn letztlich müsse die Wirtschaft schrumpfen, um die Effizienzziele zu erreichen. Also da wird die Novelle natürlich ausdrücklich begrüßt. Die Unternehmensinitiative Energieeffizienz, aber zum Beispiel auch Greenpeace haben die Novelle wiederum scharf kritisiert. Mitten in der zweiten Energiekrise, Stichwort Iran, würden die Vorgaben aufgeweicht und damit auch die Energieunabhängigkeit Deutschlands erheblich geschwächt. Also ihrer Meinung nach geht da die Novelle in die völlig falsche Richtung.
Nun ist die Kabinettsbefassung bzw. der Beschluss schon mehrfach verschoben worden. Woran hakt es da in der Koalition?
Nee, also es gab natürlich lange Differenzen zwischen Wirtschafts- und Umweltschutzministerium, aber diese Streitpunkte, die konnten inzwischen ausgeräumt werden. Und laut dem Online-Portal Table Media hat aber jetzt Digitalminister Carsten Wildberger Bedenken angemeldet. Er sagt oder er fordert, dass die Vorgaben für Rechenzentren zur Nutzung von Abwärme jetzt noch gelockert werden müssten. Das gilt auch für die Nutzung von erneuerbaren Strom. Also da ist ganz klar, hier soll eine Zukunftsbranche aus Sicht des zuständigen Ministers nicht noch zusätzlich belastet werden, gerade wenn es natürlich auch um den internationalen Standortwettbewerb geht. Und deshalb hat Wildberger eben hier noch weiteren Abstimmungsbedarf innerhalb der Regierung angemeldet.
Jörg Münchenberg aus unserem Hauptstadtstudio, vielen Dank. 50% der globalen Weidelandschaften sind geschädigt oder bedroht. Darauf weist UN-Generalsekretär Antonio Guterres hin. Und falls Sie jetzt denken, hä, was interessiert der sich für Weiden? Naja, die sind wichtig für Nahrungsmittelproduktion, Artenvielfalt, aber auch Erosionsschutz. Gehen sie kaputt, droht Wüstenbildung. Und genau aus diesem Anlass hat Guterres das auch gesagt. Heute ist nämlich Welttag für die Bekämpfung von Wüstenbildung. Und wie man der entgegentreten kann, das hat sich Anna Osius in Jordanien angeschaut.
Behutsam lockert Bachita mit einer Hacke die rote Erde, pflanzt Setzlinge ein. Die 50-jährige Mutter von drei Kindern stammt aus einem kleinen Dorf am Rande der jordanischen Wüste Wadi Rum. Hier versuchen die Frauen, Bäume wieder anzuziehen, die durch die Wüstenbildung vom Aussterben bedroht sind. Diese Bäume wachsen eigentlich im Wadi Rum, zum Beispiel der Radderbaum. Früher war er überall, es gab richtige Wälder. Wir versuchen jetzt, ihn wieder anzupflanzen hier in unserer Baumschule. Früher gab es hier auch Akazien und Heilkräuter. Man konnte sich in dieser Gegend im Wald verstecken. Heute kann man sich das nicht mehr vorstellen. Karge Wüstenlandschaft bis zum Horizont. Heißer Wind fegt über trockenen Boden. Nur hin und wieder ein kleiner Strauch am Straßenrand. In einem Gewächshaus versucht die Fraueninitiative DC, für die Bachita arbeitet, die Bäume wieder heranzuziehen, um der Wüstenbildung entgegenzuwirken. Dicht an dicht wachsen winzige Bäume in Blumentöpfen heran. Von oben tröpfelt hin und wieder ein bisschen Wasser auf die kleinen Pflanzen. Wir haben hier etwa 10.000 Pflanzen. Die Bäume werden später draußen ausgepflanzt, um das Klima zu schützen. Sie brauchen fast kein Wasser. Wir gießen sie extra nicht viel, nur alle 10 Tage ein ganz kleines bisschen, damit sie nicht abhängig vom Wasser werden. Die Bäume müssen lernen, mit ganz wenig Wasser auszukommen. Denn Wasser ist in Jordanien äußerst knapp. Das Land gilt als eines der wasserärmsten der Welt. Der Wassermangel ist ein großes Problem in Jordanien, sagt Kutna Al-Salabiya, die die Fraueninitiative DC mitleitet. Die landwirtschaftlichen Methoden, die wir anwenden, helfen, den Wasserverbrauch massiv zu senken. Wenn wir zum Beispiel pflanzen, decken wir die Setzlinge mit Plastikhauben ab, damit das Wasser nicht verdunstet und die Pflanze maximal davon profitiert. Doch längst nicht überall wird so effektiv bewässert wie bei den Frauen von DC. Und die geografische und politische Lage in der Region treibt den Wassermangel voran. Der Jordanfluss, wichtigste Süßwasserquelle in Israel und Jordanien, ist durch die massive Nutzung im Nachbarland mittlerweile nur noch ein Bach, wenn er in Jordanien ankommt. Wir leiden unter akuter Wasserknappheit, sagt Omar Shushan, jordanischer Umweltschutzexperte. Durch die wachsende Bevölkerung, auch bedingt durch Migration, ist der Wasserbedarf massiv gestiegen. Jordanien benötigt ein Megaprojekt, bei dem Meerwasser aus dem Golf von Aqaba entsalzen und nach Amman gepumpt werden soll. Doch das kostet rund 4 Milliarden Dollar. Das kann sich der Staat nicht leisten. Auch durch den Klimawandel schreitet die Wüstenbildung voran. Jordanien zählt zu den Ländern weltweit, die am meisten davon betroffen sind. Die Wüstenbildung ist eines der gefährlichsten Umweltprobleme, mit denen wir in der arabischen Welt konfrontiert sind, sagt Professor Fakil al-Hokour von der Haschimitischen Universität in Amman. Jordanien ist eines der am stärksten betroffenen Länder, da mehr als 90% der Landesfläche in trockenen oder halbtrockenen Gebieten liegen. Wir sehen steigende Temperaturen, geringe Niederschläge, häufig Dürren und mehr Sandstürme. Das beobachtet auch Kutna von der Fraueninitiative in der Wüste Wadi Rum. Wir versuchen unser Bestes, mehr Bäume anzusiedeln. Denn je mehr Bäume es gibt, desto besser können wir Sanddünen reduzieren. Die Sandstürme machen uns große Sorgen. Wir haben Atemwegsprobleme. Und die Wüste wird immer größer und größer. Immer mehr Sand, immer mehr Hitze. Die Frauen im Wadi Rum, sie haben der Wüstenbildung in Jordanien den Kampf angesagt.
Anna Osius berichtete über den Kampf gegen Wüstenbildung in Jordanien. Um den G7-Gipfel und die Debatte über neue Russland-Sanktionen geht es gleich in den Informationen am Mittag. Ich bin Ann-Kathrin Büsker, sage danke für Ihr Interesse. Kommen Sie noch gut durch den Tag.